Ein Kinderbuch, in dem eine Familie mit zwei Mamas vorkommt, ist erst einmal genauso wenig sexualisiert wie ein Kinderbuch, in dem die Eltern hetero sind.
Diverse Kinderbücher, der Podcast. Bücher zum Thema
queere Kinderbücher. Hallo beim Diverse Kinderbücher Podcast. Ich bin seit Jahren auf der Suche nach Kinderbüchern, in denen Queerness unter anderem repräsentiert wird. Und bevor ich jetzt ein paar Buchtipps vom Stapel lasse, will ich das Thema im Rahmen dieser Episode ein bisschen einordnen. Meiner Meinung nach ist es bei ganz wenigen Themen so der Fall, dass es so wenig Bücher dazu gibt und dass aber so unglaublich viel darüber geredet wird. Aber bevor ich dazu komme, eine persönliche Einordnung. Also für mich fallen in die Kategorie queere Kinderbücher welche, die queere Lebensrealitäten abbilden, eh klar. Sei es jetzt die Hauptfigur oder sind es Nebenprotagonistinnen. In die Kategorie fallen auch Sachbücher zum Thema und im weiteren Sinne auch Bilderbücher mit Protagonistinnen, in denen kein binäres Geschlecht zugeordnet oder zugeschrieben wird. Bei queeren Kinderbüchern zeigt sich, wie bei sonst keinem Thema, die Diskrepanz zwischen der Tatsache, wie viel es davon gibt und wie viel darüber geredet wird. Ich habe keine Zahlen, aber ich würde meinen, einen ganz guten Überblick, und queere Kinderbücher machen einen minimalen Bruchteil der jährlichen 8000 Kinderbuchneuerscheinungen aus. Berichtet und gesprochen wird dennoch sehr viel darüber und in der Regel nicht sehr wohlwollend. Aus einer rechtskonservativen, antifeministischen Ecke kommt immer das Argument einer sogenannten frühen Sexualisierung durch Kinderbücher. Meiner Meinung nach greift das Argument überhaupt nicht. Ein Kinderbuch, in dem eine Familie mit zwei Mamas vorkommt, ist erst einmal genauso wenig sexualisiert wie ein Kinderbuch, in dem die Eltern hetero sind. Eltern laufen ja generell eher selten in Fetischoutfits herum, und wer bei queer automatisch daran denkt, sollte wohl eher sein Weltbild hinterfragen. Und nicht das Kinderbuch. Ein großes Thema in der deutschsprachigen Kinderbuchwelt war dieses Jahr der katholische Kinderbuchpreis. Und zwar ging es da darum, dass das Buch Papier Klavier von Elisabeth Steinkellner nominiert war. Und die Bischöfe haben das dann von der Nominierungsliste gestrichen. Ich habe mich bis vor dem Skandal nicht mit dem Preis beschäftigt, aber war dann eigentlich vor allem über die Relevanz irritiert, die diesem Preis zugeschrieben wird, weil ein Preis ist sicher eine grundsätzlich gute Sache und die Jury ist auch an sich sehr weltlich und sehr renommiert. Autorinnen freuen sich über das Geld, Verlage freuen sich über die Auszeichnung, aber abgesegnet wird das Ganze trotzdem noch von einer Bischofskonferenz. Und bei diesem Buch war das wohl so, dass ein Bischof ausnahmsweise hineingeschaut hat. Die Bücher sind, also das Buch ist extrem explizit und ziemlich cool illustriert von Anna Grusella. Das Buch ist sehr bildlastig und die expliziten Zeichnungen, die deuten schnell auf einen progressiven Inhalt hin. Ob das Buch jetzt wirklich durchgefallen ist, weil ein Nebenprotagonist trans ist, weiß ich nicht. Ich vermute eigentlich gar nicht, dass das der Hauptgrund war, weil in dem Buch ging es um eine alleinerziehende Mutter, die Väter von drei Kindern hat. Es geht um Feminismus, es geht um Sex, es geht um Menstruation und nicht zuletzt dann halt eben auch um eine Transperson. Es sind allesamt Inhalte, die einem Bischof nicht gefallen. Also ich finde es nicht weiter verwundernswert, dass das von der Liste gestrichen wurde. Also im Grunde war der Skandal um das Buch total aufgelegt. Es war halt Pech, beziehungsweise auch Glück, dass der Bischof reingeschaut hat. Aber im Großen und Ganzen war es von den Bischöfen ein ungeschickter Schachzug. Toll ist es, dass dieses großartige Buch dann die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es verdient. Und ein unangenehmer Nebeneffekt war natürlich dann auch, dass die Autorin von einem Shitstorm heimgesucht wird. Das zeigt sich bei dem Thema auch immer öfter, dass Leute, die zum Thema queere Kinderbücher publizieren, recht schnell viel Hate von vernetzten Trollen abbekommen. Das ist leider Alltag, davon kann ich auch ein Lied singen. Super krass ist die Situation in Ungarn, und das sage ich als Person, die in Wien sitzt, und Ungarn, also bis zur Landesgrenze ist es nicht mal eine Stunde, also Ungarn ist näher als Deutschland für mich. Und es ist schon total schräg. Da gab es ja auch einen recht breit diskutierten Skandal, wo Kinderbücher, explizit eben queere Kinderbücher, im Mittelpunkt gestanden sind. Viktor Orban spricht Kinderbüchern sehr viel Macht zu. Das freut mich natürlich und bestätigt mich in meiner Arbeit. Und es spricht irgendwie auch für die Relevanz des Mediums, wobei ich denke, dass das sehr symbolisch ist. Also zum Beispiel meine Schülerinnen kennen sich mit sämtlichen Themen aus, obwohl Literatur in ihrem Leben keine große Rolle spielt. Also die lesen eher keine queeren Märchenbücher, sind aber zum Beispiel auf TikTok und informieren sich dort über alles Mögliche und wissen bestens Bescheid, zum Beispiel auch über LGBTIQ-Support. Orban hat wohl Angst davor, dass die Kinder mit der Vielfalt einer Gesellschaft konfrontiert werden und über einen erweiterten Normalitätsbegriff fügen und tut da auch sehr viel, um es zu verhindern, dass die Bücher frei verkauft werden, dass alle Menschen einen Zugang zu diesen Büchern haben. Ich sehe jetzt konkret die Gefahr nicht in Österreich und Deutschland, dass es so weit kommt, also dass Kinderbücher in so eingeordnet werden, aber kenne durchaus auch in Deutschland konkret Fälle, wo AfD-Abgeordnete gehetzt haben. Zum Beispiel gibt es ein Kinderbuch von dem Influencer Riccardo Simonetti, das heißt Ein Tütü für Raffi. Es ist jetzt nicht mein allerliebstes queeres Kinderbuch, aber es ist gut, dass es es gibt. Und es ist umso cooler, dass es das bei McDonald's zum Happy Meal dazu gab. Man konnte sich da auswählen, ob man ein Spielzeug haben will, ein Plastikspielzeug oder ein Riccardo Simonettis Buch. Und natürlich super, wie das da unter die Leute kommt. Und da sind die AfD-Abgeordneten auch durchgedreht und es gab einen ziemlichen Shitstorm und Frühsexualisierung und Kindesmissbrauch, whatever. Genau, in Österreich ist mir bislang kein so ein Fall bekannt. Also die FPÖ hat offenbar noch nicht das Thema Kinderbücher entdeckt. Es bleibt abzuwarten. Im Rahmen dieses Podcasts möchte ich über unterschiedliche Kinderbücher noch ein bisschen was erzählen, die so in meinen unterschiedlichen Kategorien so einordnenbar sind. Das erste ist so ein richtiger Klassiker, finde ich. Und zwar heißt es Luzi Libero und der süße Onkel. Das ist aus Schweden von der großartigen Pia Lindenbaum. Und es ist zum ersten Mal 2006 erschienen. Also hat schon einige Jahre am Buckel und das finde ich war immer noch mega zeitgeistig. Also es geht da um ein Kind. Das ist Luzi Libero, die am liebsten Fußball spielt und oft bei ihrer Oma ist. Da wohnen ihre Onkels. Das sind so drei Onkels, die alle sehr gleich und sehr langweilig aussehen. Aber dann kommt immer der vierte Onkel vorbei und das ist Onkel Tommy. Und er ist so cool und er reist immer urweit. Und er ist so ihre liebste Bezugsperson. Und sie verbringt am liebsten Zeit mit ihm. Er ist Friseur und macht ihr auch die coolsten Haarfarben. Und dann kommt eines Tages, bringt er einen Freund mit und Luzi Libero ist so eifersüchtig und packt es gar nicht und wird dann total bockig. Aber das Buch hat ein Happy End und ist wirklich so eine voll schöne Kindergeschichte über Eifersucht und ganz nebenbei mit einem queeren Onkel und seinem Partner. Lustigerweise ist da dieses Jahr ein amerikanisches Pendant erschienen und zwar Onkel Bobbys Hochzeit von Sarah S. Brennan, illustriert von Lucia Soto. Und es geht von der Geschichte genauso ungefähr, außer dass es nicht so lustig ist, sondern eigentlich fast schon ein bisschen langweilig. Und es ist so ziemlich gegenteilig illustriert. Also so, ich mag halt diesen so rotzigen skandinavischen Illustrationsstil von der Pia Lindenbaum sehr gerne. Und Onkel Bobbys Hochzeit ist super clean und so Disney-mäßig und sehr, sehr geschniegelt, würde ich schon mal sagen. Ich finde, es ist ein krasses Pendant. Genau, es ist auch weniger lustig, sondern fast schon normativ, auch wenn eine queere Hochzeit im Mittelpunkt steht. Genau, aber man sieht, es gibt für jeden Geschmack irgendwas und welches man am Ende besser findet, kann man sich ja aussuchen. Aber ich vergleiche die beiden Bücher sehr gerne. Übrigens, Luzi Libero kommt auch als Kinofilm raus. Das wird jetzt im Moment gerade gedreht, auf den freue ich mich auch schon. Eine weitere brandneue Neuerscheinung ist Der Habicht und der Hahn. Das ist ein Bilderbuch von nach einem Lied von Captain Peng. Das hat die Melanie Garni illustriert und es geht so um einen Hühnerstall, wo die Arbeit nicht so funktioniert, weil der Habicht, der eigentlich die Hühner essen sollte, und der Hahn, der eigentlich die Hühner befruchten sollte, Arm in Arm herumliegen und eine Romanze haben. Und ich finde das extrem lustig. Ich habe das Buch, bevor ich das Buch gelesen habe, habe ich einen Blogbeitrag meiner geschätzten Kinderbuch-Bloggerin-Kollegin Julie List gelesen, die mich auf eine Stelle schon gebracht hat vorab. Deswegen kann ich das Buch nicht empfehlen, ohne auch tatsächlich diese Stelle zu kritisieren. Und zwar steht da drinnen so sinngemäß, dass der Hahn die Hühner einfach blöd findet. Sie pickten stumpf und ohne Wunsch, verließen niemals ihre Zunft und diskutierten nur die Farben ihrer Schale. Das ist bestimmt nicht der Grund dafür, dass der Hahn jetzt schwul ist und mit dem Habicht was hat. Es transportiert halt leider eher so das Bild, also das Stereotyp der misogynen Schwulen, finde ich ein bisschen schade. Das Buch hätte das nicht gebraucht, weil sonst ist es eine wirklich lustige, cool illustrierte Bauernhofgeschichte. Ja, aber so ist es. Manchmal muss man auch Bücher umdichten, um sie quasi erträglich und lesbar zu machen. Bei dem ist es leider der Fall. Ein weiteres Buch zum Thema Trans heißt Das schönste Kleid der Welt. Dies ist die Geschichte von Anna, die von allen Paul genannt wird, weil niemand weiß, dass sie ein Mädchen ist. Und an diesem Buch finde ich total interessant und außergewöhnlich, dass das Buch von einem Projekt herausgegeben wurde, das heißt 100% Mensch. Und an dem Buch waren ganz viele Transpersonen auch beteiligt. Also es ist wirklich aus der Perspektive und mit Hilfe von Betroffenen geschrieben. Und das finde ich auch ganz wichtig und wertvoll für ein Buch. Und ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren, aber ich würde auch sagen, vor allem für ErzieherInnen, Lehrerinnen und Eltern, die mit dem Thema geschlechtliche Vielfalt oder Transkindern konfrontiert sind, um das so ein bisschen besser zu verstehen. Aber natürlich ist es darüber hinaus auch für die Kinder empowernd, so eine Geschichte zu lesen, wie es ablaufen könnte. Genau, aber es sind eben total viele Sachen, die Betroffenen wichtig sind, eingearbeitet in das Buch. Finde ich so auch mal außergewöhnlich. Es ist leider oft so bei dem Thema, dass man merkt, dass sich die Leute, die das Buch geschrieben haben, nicht richtig mit dem Thema auseinandersetzen. Mein absolutes Lieblingsbuch zu dem Thema heißt Nicht so das Bilderbuchmädchen und ist von der AG Ofner geschrieben. Und ich habe bei mir selber gemerkt, wie ich angefangen habe, das Buch zu lesen und wie ich geahnt habe, um welches Thema es geht, habe ich nur darauf gewartet, dass irgendwelche problematischen Formulierungen vorkommen oder dass irgendwas ungeschickt gelöst ist sprachlich, weil ich das einfach schon so gewohnt war bis jetzt. Und ich habe dieses Buch gelesen und es ist der Punkt einfach nicht gekommen. Es ist einfach eines der großartigsten, sensibelsten Bücher zum Thema. Also da geht es um zwei Jugendliche, die gegenüber voneinander wohnen und miteinander über Zettel kommunizieren. Sehr zeitgeistig auch. Es ist kurz vor Corona erschienen und hat dann recht gut gepasst. Und im Grunde geht es dann um zwei so Pubertätsgeschichten, immer aus unterschiedlichen Perspektiven. Der Titel Nicht so das Bilderbuchmädchen, wo ich ja schon innerlich ein bisschen Augen gerollt habe, bezieht sich spannenderweise auf die Cis-Protagonistin, was ich total cool gelöst finde. Genau, der zweite Protagonist ist ein Transjunge. Das ist jetzt ein mega Spoiler, das kommt auch erst am Schluss dann so raus. Es ist wirklich eins der tollsten Bücher zum Thema, habe ich schon ganz vielen, vielen Leuten empfohlen, alle Altersgruppen, sie haben es alle geliebt. Ganz große Empfehlung für Nicht so das Bilderbuchmädchen. Zu guter Letzt noch ein fundiertes Sachbuch. Was ist eigentlich dieses LGBTIQ? Für alle, die es nicht von TikTok wissen, meine Schülerinnen wissen alles von TikTok. Das ist ein Begleiter in die Welt von Gender und Diversität und ich finde, das ist so ein bisschen aufgemacht wie ein Schulbuch und das ist ja an sich nichts Schlechtes, es ist aufgemacht wie ein gutes Schulbuch. Also es gibt da viele Sachinfos, die ganz, ganz lesbar aufbereitet sind, extrem schöne Illustrationen, also okay, das ist viel schöner als in einem Schulbuch, aber auch Erfahrungsberichte und das finde ich so wertvoll. Also da gibt es ein paar Personen, die durch das ganze Buch führen und die dann berichten über ihre Jugend, was sie sich gewünscht hätten, wie das für sie war, ihre Situation. Dabei ist eine Transfrau, Marceliana ist nicht binär, eine Lesbe, die in einem Dorf in Österreich groß geworden ist und davon erzählt, wie das ist. Also sehr, sehr breit gefächert, ein bisexueller Mann, ein schwuler Mann, die immer in so kurzen Interviews was über ihre Situation erzählen. Aus diesem Buch kann man sehr viel mitnehmen. Es sind so verschiedene Kapitel, eben welche Geschlechtsidentitäten gibt es, können queere Menschen eine Familie haben, muss ich mit LGBTIQ-Menschen anders reden, und es geht auch so um Diskriminierung, lokal und global. Also es ist wirklich ein erster fundierter Ratgeber, und ich habe schon erspäht, es kommen jetzt mehr solche Bücher raus. Also das war so ein Startschuss, glaube ich, für einen bisschen so einen Paradigmenwechsel in der Kinderbuchwelt, das Thema, oder in der Jugendbuchwelt oder Jugendratgeberwelt, whatever. Aber man sieht, da tut sich total was in dem Thema. Und das ist ein, finde ich, ganz gelungenes erstes, ein erster Guide. Das war's mit einem Überblick über das Thema queere Kinderbücher. Leserat de Roh hat Regenbogentage gelesen.
Leserat de Roh empfiehlt.
Heute stelle ich das Buch Regenbogentage vor. Die Autorin heißt Nora Dorkness und der Verlag ist Klett Kinderbuch. In dem Buch geht es um ein Mädchen, dessen Freundinnen sich streiten. Sie sind nämlich sehr verschieden. Eine ist so ein bisschen erwachsener, also ein bisschen jugendlicher. Und die andere ist noch ein bisschen kindlich. Nein, nicht kindlich, aber ich finde, es wird ein bisschen so, also mir fällt jetzt ein anderes Wort ein, aber sie trägt so, also Hosen, das ist ja natürlich normal, aber also ist natürlich klar, aber, und ich hätte aber Bäume, sie ist so wild und abenteuerlustig drauf. Und die andere eben nicht. Und die Tuva ist die Hauptfigur, die driftet eben so zwischen denen her und weiß nicht so, wie soll ich jetzt sein? Obwohl sie eigentlich sie selbst sein kann, aber das ist eine Geschichte. Sie hat übrigens einen Papa, der sehr lieb und sympathisch ist. Das schaut ein bisschen aus wie mein Papa. Und bei meinen Freunden ist es auch ein bisschen so, muss ich sagen, mit dem Streiten. Das Buch spielt in Norwegen und wichtig für die Geschichte ist außerdem, dass Tuva sich verliebt in Mariam. Und weil Mariam eben auch ein Mädchen ist, ist sie lesbisch. Und das wird zum großen Thema und am Ende sind plötzlich alle sauer auf sie und sie weiß nicht warum. Das müsst ihr auch selber rausfinden, indem ihr es lest. Die Zeichnungen sind wirklich schön skizziert. Ich kann es nicht so ganz beschreiben. Es ist so ein bisschen eine Manga-Mischung und dann auch wieder ein ganz anderer Stil. Ich kann es nicht erklären. Ich kann es nicht erklären, das muss man selber sehen. Es ist wirklich wunderschön. Besonders außergewöhnlich an dem Buch, dass es ein Comic ist und dass man die WhatsApp, dass man merkt, dass man sieht, wie sie sich WhatsApp-Nachrichten schreiben. Und der Papa macht immer was ganz Süßes, der macht dir so Playlists mit auch coolen Liedern, also wirklich. Er macht immer eine Abend-Einschlaf-Playlist, aber nicht mit so Einschlaf-Liedern, sondern mit coolen Liedern. Und dann, was das an meiner persönlichen Highlights ist, ich mag Billie Eilish ja sehr gern. Und in dem Buch hört sie zwar auch zwei Personen, die ich nicht sehr in den Playlists, und sie hört auch so Billie Eilish und das wird auch so dargestellt, dass sie cool ist und so. Und dann schauen sie sich die Videos an und das bringt sie alle wieder zusammen. Das finde ich schön. Aber es gibt doch zwei so Typen, die da drin sind, die ich muss jetzt einfach schimpfen, verabscheue. Markus und Martinus. Das ist schade, weil es ist eine schlechte Mischung, weil Billie Eilish und die zwei passen leider gar nicht zusammen. Ich muss jetzt mal ein bisschen schimpfen. Wenn ich das Buch empfehlen würde, erstens lesbischen Personen und zweitens auch Billie Eilish, weil es ist doch cool, wenn man in einem Buch vorkommt, oder? Aber ich glaube, sie wird es nicht lesen, aber wer weiß.
Bei den Sprache-Interviews im Podcast waren bis jetzt immer sehr spannende und interessante Persönlichkeiten zu Gast, aber bis jetzt noch niemand, der vom Times Magazine zu den 100 einflussreichsten Menschen des Jahres gekürt wurde. Das ist eine Premiere. Und zwar sind heute beim Sprache-Interview passend zum Thema Dorothea Redoy und Boldisar Notch aus Ungarn zu Gast. Die beiden sind sozusagen die Macherinnen von dem Buch Meshortag Mindenki, das demnächst auf Deutsch erscheinen wird, und zwar übersetzt, also herausgegeben vom Spiegel im DK Dorling Kindersee Verlag. Das Buch ist von einer lesbischen Initiative in Ungarn ursprünglich gemacht worden und war eigentlich als Community-Projekt gedacht. Also verschiedene Autorinnen haben da mitgewirkt. Es ist wunderschön illustriert. Ich habe es auch vorliegen. Ich kann es leider nicht lesen, weil ich kein Wort Ungarisch spreche, aber es schaut sehr hochwertig und großartig aus. Und es sind die unterschiedlichsten neu erzählten Märchen drinnen, in denen zum Beispiel queere Menschen vorkommen, Menschen of Color, ein Roma-Mädchen ist auch Protagonistin. Genau, das Buch war ursprünglich eben so als kleines Community-Projekt gedacht und ist aber dann von einem rechten Politiker öffentlichkeitswirksam geschreddert worden, was eine Riesendebatte losgelöst hat, nicht nur in Ungarn, sondern auch weltweit. Also wer sich für das Thema progressive Kinderbücher interessiert, wird daran wahrscheinlich nicht vorbeigekommen sein.
Sprachi-Interview.
Ein bisschen, das wissen wir ja jetzt über euch aus den Medienberichten im deutschsprachigen Raum, aber ich würde es gern von euch selber nochmal hören. Wer seid ihr und was macht ihr?
Hello, my name is Dorotja Redai and I'm a board member of Labris Lesbian Association in Hungary. Labris was established in 1999. And we do community programs, and we have a school program. We organize regular cultural events, and we also have a lesbian history archive. And in the school program we run it together with another association called Symposion Association since 2000. This is a program mainly for secondary schools. We get usually invited to secondary schools. And a few years ago we started wondering how to address younger children with issues of LGBT people, but not only, but broader social issues of discrimination and social exclusion and tolerance and acceptance, because in the current socio-political situation there's a lot of polarization, and then young children are also exposed to the kind of hatred and hostility that minority groups and disadvantaged groups are experiencing.
I am Boldizsár M. Nagy, editor, journalist, translator, art critic, and editor of the Fairy Tale for Everyone. I have been working in the field of children's literature for 15 years as a consultant and editor for several publishing houses. Labris was familiar with my work in children's literature, and they knew that I often work on topics like LGBTQ and Roma cultural representation. I helped them to select the work submitted through the call for submissions and became the literary editor of the text. It was a big dream come true. In fact, I had been persuading Hungarian children's book publishers for years to publish books for children about gay, lesbian, and transgender people, but I got two answers. The first was, the Hungarian public is not ready for it. Parents with young children would not buy it, which leads to excuse two, it would not be financially advantageous. I also often encountered a taboo attitude. Some publishers said that we could publish a children's book on such subject, but it should be dramatic, tragic, sensitive, and preferably not explicitly mention sexual orientation or gender identity, but rather only metaphorically. They could only conceive of the subject as so-called problem-oriented literature, and though that it would only be of interest to a very narrow group of people, so they would be carrying out a kind of noble mission under the label of social responsibility. The success and popularity of our little book proved that the market was misjudged. LGBTQ issues, stories about Roma, disabled people, and children living in extreme poverty are of great interest to Hungarians, and parents are keen to read stories about social inequality to their children, not necessarily dramatic, sad stories, but happy, kind tales. It was important to us that the stories in the book were retellings of well-known fairy tales, folk tales, and stories that children know, to show that anyone can be the hero of any story we know, that the stories that define our culture are for all of us and they are not exclusionary. By the very nature, folk tales are retold and rewritten in every age and society, and have been shaped and developed over centuries, always reflecting the current sociocultural context, its moral order, and in many cases, the resistance to it.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Warum habt ihr das Buch Mesecsák Mindenki veröffentlicht?
We thought that a good way to approach younger children would be a fairy tale book, in which there would be rewritten fairy tales, rewritten classics. Not all the fairy tales ended up being rewritten classics, but most of them are. So, you know, classics like Cinderella or Snow White and so on. And the criterion was that it should be a rewritten classic. It should contain characters who belong to disadvantaged social groups or minorities, and that the story should be set in a contemporary environment. Most stories are not all of them. And we wanted to include both amateur or beginner or not so well-known authors and professional authors. So half of the stories are written by professional well-known authors and the other half by not so well-known authors. There are 17 stories in the book. Each of them was written by a different author. And we started this project with a pedagogical purpose. We wanted to help teachers and parents to make it easier to address these sensitive or taboo social issues, because we thought that a fairy tale can help, you know, initiating a conversation with young children. The book contains five tales that have LGBTQ characters. And there are quite a few where the characters portray so-called non-traditional gender roles, and then there are the rest of the stories are about other minorities and other social issues. There are Roma heroes in the book, topics like child adoption, the death of a parent, growing up in a difficult family, relationship violence, child neglect. So quite difficult topics also appear in the book. But the stories are still fairy tales, and they usually end very well. So even though they contain difficult topics, they are still suitable for children, and we believe that they are a good way to approach these topics. However, that's not what the government saw in this book. We got a very strong reaction from politicians when the book was published.
Was genau ist damals eigentlich passiert im Zusammenhang mit der Fidesz-Partei?
This is part of the anti-gender movement or politics that the government is more and more pushing more and more strongly. So the book was immediately labeled as an LGBT book, and it was an excuse for introducing laws that would restrict the rights of LGBT people, but that process started earlier. It didn't start with the book. And in this summer, in 2021, a new law was introduced, which the government insists that it's a child protection law. It's about sexual violence against children, but it's not really about that, because there are not really any sanctions or there are sanctions, but there are no resources or institutions allocated to deal with the problem of sexual violence against children or to help victims, for example. But there was an amendment added last minute to this law, which prohibits the spreading of or the portraying or propagating, these are the words that are used in the law, portraying or propagating homosexuality and gender transition in schools and in the media, in primetime programs, and in commercial advertising. So in TV, in the TV, for example, films including LGBT characters, for example, can be screened only after 10 p.m. and before 5 in the morning. And everything that has any reference to LGBT is marked with recommended for only people over 18. And this law was not very precise. So, and there was another decree introduced about a month later, which says that children's books that contain homosexual references to homosexuality, so portraying or promoting homosexuality and gender transition should be sold, can be sold only in a packaged. So the books should be packaged and they cannot be sold within 200 meters of churches and schools, and they cannot be displayed in shop windows. And this directly addressed our book, Mese Ország Mindenkié, which is the English translation would be Fairyland is for Everyone. The official English title will be a Fairy Tale for Everyone. Another part of this law, which says that homosexuality and gender transition cannot be promoted, propagated in schools, means that school programs like ours or any other school program that deals with issues of sexuality and also human rights, school programs are affected. We are sort of banned, so we cannot visit schools. The law prescribes that the ministry will decide which programs can go to school, and there hasn't been a list of such organizations or school programs published. So a lot of school programs are waiting. Well, obviously, our school program will not be among the ones that the ministry think should be invited to schools. And the practical situation in schools now is that school directors are really afraid. So in many schools, they don't invite any external school programs because they are afraid that they are doing something that clashes with the law, and so we don't really get any invitations now. And more generally, the aim of this law is to threaten people. It doesn't contain any concrete sanctions for anyone breaking this law. And what it has been very successful with is to introduce self-censorship among people. So, like for teachers, for example, who don't dare to invite these programs or try to avoid talking about issues, LGBT issues. People started to police each other and you know, tell each other that you cannot do this or that, and sometimes producing very interesting interpretations of the law. So it's a very worrying situation.
Wie ist die Situation jetzt?
The backlash around the book has created a strong coalition, with the press and social media buzzing about the book and its advocacy for LGBTQ people. LGBTQ issues have been a central theme in Hungary for the past year and a half, and I think that the stories have been a catalyst for the discourse. It was high time that this topic became a socially discussed issue that literary scholars, child psychologists, teachers, parents, public figures and opinion leaders started to speak publicly about the situation of LGBTQ children in society and the discrimination they face, about how harmful silence is for them, and that it is important for them to see from an early age that nature and society are diverse, and that this diversity is the key to survival. So the work has finally begun. On the other hand, the government's homophobic and transphobic communication has unfortunately reinforced the phobias that are structurally present in society and emboldened them who are averse to all forms of otherness. The frequency of online and physical attacks has increased alarmingly, and unfortunately, the homophobic and transphobic hate campaign is affecting everyone, with people regardless of party affiliation, more boldly admitting that they consider LGBTQ people to be genetic rejects, second-class citizens, a marginalized and at most tolerated minority, but they have no intention of showing solidarity with them.
Welche Kinderbücher rund ums Thema Queerness, aber auch rund um Vielfalt, könnt ihr empfehlen?
There are a lot of very good LGBTQ children's books, although very few of them are published in Hungarian, rather only in the middle grade and young adult categories. And there are virtually no stories about Roma people and children in Hungarian translation, even though 9% of the population is of Roma origin. I can only recommend reading books from abroad. I prefer those that do not treat LGBTQ identity as a problem, because they only reinforce the status quo based on inequality, and I do not like books that fail to go beyond stereotypes, and although they try to present different types of people in a simply cliched way, they also dehumanize groups this way. So I really like the children's books by the Swedish author Pia Lindenbaum, which are cheerful, full of life, and which gay and trans people are not freaks, but likable, ordinary people. My other favorites are Todd Parr, Linda DeHaan, Jessica Love, Tove Jansson, and among the authors for over 10 years old kids, Alex Gino, Raina Teigemeier, Juno Dawson, and the amazing Patrick Ness.
Was sind eure Pläne für die Zukunft?
I would like to be a puppeteer around as many children's books as possible that are critical of the system and that draw attention to oppressed groups. I'm currently editing a Roma LGBTQ nonfiction book and translating Maggie Stiefwater's young adult novel with a gorgeous gay protagonist. I would also like to become more active in Roma and LGBTQ activism, writing articles on such topics.
So our plan is, we were thinking a lot about what to do with the school program, and one thing which we have been doing before was training teachers, because teachers, we have to talk about these topics, because students keep talking about them and asking questions, so teachers need to be prepared to deal with LGBT issues, and we want to strengthen this strand of the program, the teacher education part. And the other thing we want to do is to train or to involve parents, because the government insists that this is a child protection law, and it just gives back the right to parents about sex education, because as they say, sex education is the sole responsibility of parents, which is a very problematic statement, of course. But then we thought, like, okay, I mean, if they say that it's only parents who should give sex education to their children, then we should try to educate parents about how to talk about LGBT topics with their children. So that's another thing we are trying to do now, while we cannot go to schools, and we hope for a better situation when these bans will be repealed. And so that's one of the plans. Labris is also now working on gaining a new office, which is bigger than our current one, and which also could serve as a community place, so people can organize community events there and come together, various groups can come together, so it wouldn't be only Labris's place, but other groups could come and organize their own activities and programs there. So that's the other thing besides the book that occupies us very much, because the book also gives us a lot of work, and now the foreign editions are coming out. It will be or have been published in 10 languages, in Dutch, Polish, and Slovak. It's published already. And the next language will be German. It will come out in German in March. And it will be published by a publishing house called Grüner & Jahr, which is the publisher of Stern magazine. And they sometimes also publish books. And they are very strongly campaigning for the book. So I think it will be very well known in the German-speaking countries.
Danke für die spannenden Antworten. Das Thema wird uns sicher noch eine Weile begleiten. Spannenderweise ist mir auch in den Vorschauen aufgefallen, dass jetzt auch im deutschsprachigen Raum noch mehr queere Kinderbücher rauskommen werden. Und bei ein paar Exemplaren ist es sogar der Fall, dass die auf Ungarisch übersetzt werden und dann quasi zum Gratis-Download angeboten werden. Eine spannende Entwicklung. Danke fürs Zuhören von der jetzt wirklich, wirklich letzten Folge in der aktuellen Staffel. Wir hören uns im März wieder. Und an dieser Stelle möchte ich noch einen herzlichen Dank an die Mutter oder Tante, an die Erfinderin von diesem Podcast aussprechen. Franziska Schwarz hat sich das Ganze ausgedacht, hat mich und dann die Podcast-Werkstatt davon überzeugt, dass es eine gute Idee wäre, diverse Kinderbücher in das Podcast-Format zu pressen. Und Franziska wird jetzt leider aufhören damit, und sie hat einen sehr guten Grund. Sie wird nach Hawaii studieren gehen. Danke für alles, Franziska, und alles Gute. Du hast großartige Arbeit geleistet. Ich glaube, das können die Hörerinnen, die können zustimmen.
Diverse Kinderbücher, der Podcast. Ein Podcast-Werkstatt-Original. Podcast-Werkstatt.